Ich fürchte, dass wir nichts gelernt haben. Als Gesellschaft nicht und als ÖGD auch nicht. Also wenn ich mir die Enquete-Kommission angucke, da waren ja auch, das haben Sie auch angesprochen, der ÖGD geladen. Wenn Sie da hören, was die sagen, was sie brauchen, ne? Mehr Daten, mehr Digitalisierung. Mhm. Wir hatten Daten. Wir haben sie nicht genutzt. Und es geht aus meiner Sicht nicht um mehr Daten, sondern um die richtigen Daten und das Richtige damit tun, ja. Und ich habe bei einer anderen Veranstaltung gesagt, ja und, wenn sie noch mehr Daten gehabt hätten, hätten sie noch mehr Leute eingesperrt, ja, dann bös geguckt.
Ermöglicht durch Ihre Unterstützung. Vielen Dank.
Personen und Perspektiven. Bastian Barucka im Gespräch.
Herzlich willkommen, Professor Dr. Ose Heudorf. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für ein Gespräch nehmen.
Sehr gerne, Herr Barucka. Vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich, dass Sie den Weg gemacht haben, weiter Weg bei winterlichen Verhältnissen. Es hat geklappt, es soll sein. Ich stelle Sie kurz vor, Sie sind Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin, Ernährungswissenschaftlerin, Allergologin, Umweltmedizinerin und haben 28 Jahre lang im Gesundheitsamt in Frankfurt am Main gearbeitet. Sie waren dort seit 2011 stellvertretende Leiterin. Sie wissen also ganz genau, was der öffentliche Gesundheitsdienst in Deutschland zu leisten hat. Darüber werden wir sprechen, was er darf, was er kann, was auch seine Geschichte ist. Die ist auch nicht ganz unwichtig. Anfang 2019 sind Sie in Ruhestand gegangen, also bevor die Corona-Politik und das Geschehen dann sozusagen aufs Tablett kamen. Sie waren da nicht mehr aktiv tätig, aber natürlich mit der ganzen Expertise, die Sie haben, wissen Sie die Abläufe. Sie haben, ich habe mal geguckt, bei Ihrer Verabschiedung, glaube ich, war es, da habe ich ein Zitat von Ihnen gefunden aus dem Jahr 2019. Und man könnte meinen, es hat fast was Visionärisches, aber vielleicht wussten Sie einfach schon Dinge. Da steht nämlich, ich habe manchmal den Eindruck, dass die Realität und die Realität der Politik nicht immer übereinstimmen. Zitat Ende. Viele Menschen hatten während des Corona-Geschehens vermeintlich, haben wir jetzt schon geklärt, das erste Mal Kontakt mit dem Gesundheitsamt. Wir haben gerade im Vorgespräch schon aufdecken können, meine Unwissenheit.
Jeder.
Dass jeder eigentlich schon Kontakt damit hatte. Sie meinten mindestens mal die Schuleingangsuntersuchung. Gab es Kontakt zum öffentlichen Gesundheitsdienst? Danke für die Erinnerung. Aber in der Form als Erwachsener mit vielleicht grundrechtseinschränkenden Konsequenzen war es für viele neu, würde ich sagen, oder auch sozusagen für die Kinder, wenn es um Absonderungen ging. Wir wollen natürlich über Corona sprechen und die Politik und auch Ihre Publikationen dazu, weil Sie sich weiterhin dazu äußern. Würde aber gerne mit Ihnen als Expertin starten, überhaupt zu erfahren, was ist der öffentliche Gesundheitsdienst? Was tut er? Was darf er? Und was ist auch seine Geschichte? Das hatten wir auch im Vorgespräch, dass die relevant ist.
Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung. Vielleicht kann ich noch ergänzen, ich bin auch Fachärztin für öffentliches Gesundheitswesen. Und das muss man auch sein, wenn man ein Amt leitet. Ja, und das ist eine auch fünfjährige Ausbildung, wie jede andere Facharztausbildung auch. Man muss in der Klinik gewesen sein, also ein bisschen medizinische Praxis haben, aber dann eben auch in Gesundheitsämtern gearbeitet haben und insbesondere einen halbjährigen Kurs haben, wo man einfach auch mit der ganzen Theorie und auch mit Rechtsgrundlagen sehr stark informiert wird. Ja, und mit diesem Portfolio, will ich mal sagen, kann man dann im Gesundheitsamt in leitender Funktion arbeiten. Was kann das Gesundheitsamt? Was macht das? Das hat also sehr viele verschiedene Aufgaben, im Wesentlichen Gesundheitsschutz, Infektionsschutz, Gesundheitsschutz, dann Gesundheitsförderung und als drittes sehr viel so kommunikative und Beratungsaufgaben. Beim Gesundheitsschutz ist, das kennt man jetzt natürlich durch die Pandemie alle, der Infektionsschutz. Da ist die Meldepflichten, da können aber auch dazu, was meine Abteilung sehr intensiv gemacht hat, ich hatte die Hygieneabteilung und Infektiologie dann später, da macht man die Überwachungen, hygienische Überwachung von Krankenhäusern, von Arztpraxen, von Altenpflegeeinrichtungen, von ambulanten Einrichtungen, von Schulen. Schultoiletten ist dann auch so ein Thema, was auch jeder kennt. Mhm. Oder Tattoos, Piercingstudios und so weiter. Also das sind so Überwachungsaufgaben, Meldepflichten, da kommen wir ja sicherlich nochmal drauf. Und bei den fördernden Maßnahmen, da kennen Sie wahrscheinlich auch die frühen Hilfen oder Sprechstunden für sexuell übertragbare Erkrankungen, anonyme Sprechstunden dann, dass die Leute auch wirklich kommen und sich untersuchen lassen. Oder wir hatten dann auch so Sprechstunden für Drogenabhängige und dergleichen. Also niedrigschwellige Angebote, die eigentlich nicht so von der ambulanten und stationären Medizin geleistet werden. Man sagt da auch subsidiäre Dinge. Also es ist sehr häufig so, dass die Gesundheitsämter etwas machen, was neu gekommen ist. Die hatten zum Beispiel als erste HIV-Sprechstunden gemacht. Dann wurde das auch Kassenleistung und so weiter, kam dann auch in die Kliniken. Das ist der zweite, der eher fürsorgliche Aspekt. Und der dritte, da hätte ich mir natürlich in der Pandemie auch ein bisschen anderes gewünscht, auch die Politikberatung oder eben auch die Beratung der Bevölkerung. Wir haben Netzwerke, wo wir bestimmte Akteure zusammenbringen und sagen, was ist denn jetzt so das Beste für die Bevölkerung? Ein Beispiel vielleicht. MRE-Netz, multiresistente Erreger, werden häufig dann von Gesundheitsämtern koordiniert und dann holt man sich eigentlich alle Player zusammen, die ambulante Pflege, der Rettungsdienst, ja. Jeder muss ja wissen, wie gehe ich damit um und guckt dann, wie man an den Schnittstellen einfach besser wird. Also drei große Arme, Schutz, Förderung und Information. Und seit einigen Jahren hat sich der öffentliche Gesundheitsdienst auch so ein Leitbild gegeben, wo er sagt, er will eben auch bestimmten sozial- und gesellschaftspolitischen Anforderungen besser gerecht werden und auch wissenschaftlicher werden und besser und evidenzbasierter agieren. Mhm. Und ich meine, da kommen wir jetzt sicherlich gleich nochmal drauf. Da hat es überall auch ein bisschen, ja, sagen wir mal, Luft nach oben gegeben.
Mhm. Sie haben wir jetzt auch den Infektionsschutz angesprochen, sozusagen klar aufgehangen an Corona-Politik. Kann es ja auch vorkommen, das wissen wir jetzt auf jeden Fall, dass ein Gesundheitsamt Maßnahmen anordnet, die Grundrechtseinschränkungen bedeuten. Das ist ja, wenn ich es auch richtig lese, eigentlich auch nicht jetzt Corona-bedingt. Das kannten Sie vorher auch schon. Das war sozusagen auch täglich gut zu überlegen, was ist jetzt hier angemessen, oder? Das hatte mit Corona nichts zu tun, so eine Entscheidung zu treffen.
Also das geht ja auf Basis des Infektionsschutzgesetzes und da gibt es bestimmte Aufgaben für bestimmte Bereiche. Also da gibt es halt eben im Wesentlichen diese Meldepflichten, dass Ärzte oder Labore, die bestimmte Erkrankungen halt feststellen, die dann melden müssen. Mhm. Also das ist ja schon mal eine Einschränkung des Persönlichkeitsrechts. Da kriege ich unter Umständen Namen, Geburtsdaten. Und ein medizinisches Datum noch dazu, dass der eben Norovirus hat oder sonst irgendwas. Ja. Und die Gesundheitsämter müssen dann entsprechende Ermittlungen anstellen. Das ist abhängig von der Erkrankung. Also das kann relativ wenig sein bei einer Norovirus-Erkrankung, wenn man weiß, der hat sie vielleicht, oder andersrum, wenn er es vielleicht in einem durch ein Essen in einem Lokal erworben hat, ja, in einem Restaurant, dann muss die Veterinärbehörde dazugezogen werden und man guckt dann, ist da irgendwas hygienischen Problem oder dergleichen. Oder wenn man einen Eindruck hat, dass es aus einem bestimmten Lebensmittel, was sehr breit verkauft wird von irgendeinem Großkonzern, dann muss man auch die entsprechende Veterinärbehörde dann informieren und sagen, das muss vielleicht zurückgezogen werden, weil wir als Gesundheitsämter kriegen ja die Krankheitsmeldung, das kriegt nicht die Veterinärbehörde. Und wir arbeiten dann da zusammen und sagen, da muss irgendwas getan werden. Oder wenn eine Legionellen im Trinkwasser sind, also im warmen Wasser und jemand erkrankt ist über Duschen oder ja, dann muss man gucken, woher kam die und muss dann zum Beispiel einen Hausbesitzer gehen und sagen, der muss eine Legionellenprophylaxe machen. Also da werden schon Grundrechte eingeschränkt. Die Leute müssen uns in ihre Wohnung lassen, dass wir Proben nehmen können. Ja, der Hausbesitzer muss auch dann entsprechende Maßnahmen machen. Das ist also ganz normal und das steht schon seit Jahrzehnten im Bundesseuchengesetz und auch im Infektionsschutzgesetz. Da steht bei jeder Maßnahme, welche Grundrechte eingeschränkt werden. Also Freiheit, auch Bildung. Ne? Wir können bei bestimmten Erkrankungen, heißt es dann darf ein Kind nicht in die Schule gehen, solange es erkrankt ist und weiter übertragen kann. Das heißt, insofern wird dann das Recht auf Bildung eingeschränkt. Das steht aber alles im Gesetz drin. Mhm. Ja. Und die Gesundheitsämter müssen halt nach ihrer Fachlichkeit entscheiden, wie schwer die Erkrankung ist, wie wichtig Maßnahmen sind, die Weiterverbreitung zu verhindern und wie tief da die Eingriffstiefe sein muss. Das ist eine fachliche Entscheidung der Gesundheitsämter. Rechtlich, die Möglichkeit ist in jedem Punkt gegeben. Mhm. Und zwar schon immer. Also Bundesseuchengesetz 60er Jahre und Infektionsschutzgesetz 2000.
Mhm. Und da, was jetzt Sie auch sagen, evidenzbasiert, spielt ja mit rein. Also ich wiederhole es im Prinzip nur, ist ja die wirklich sorgfältige Prüfung der Gefahr, die im Raum steht. Weil nur mit einer, sage ich mal, eindeutig geklärten oder so gut geklärten wie möglichen Gefahrenlage ist der Eingriff in Ordnung, oder?
Richtig. Mhm. Richtig. Und Sie würden auch, das ist auch bei Corona ganz anders gelaufen, je nachdem, in welchem Setting diese Infektion ist, würden Sie auch anders agieren. Ja, also wenn eine Infektion im Bereich von Erwachsenen ist, die nicht zum Beispiel im Krankenhaus arbeiten, wo sie es weitergeben könnten, oder bei anderen Dingen lebensmittelübertragbare Erkrankungen, die halt eben nicht im Lebensmittelbereich arbeiten, dann sagt man den Leuten, bestimmte Hygiene sollen sie einhalten. Währenddem, wenn das einer betroffen ist, der im Lebensmittelbereich arbeitet, dann bekommt er ein Tätigkeitsverbot, also eine Einschränkung seines Berufs rechts, ja, für die Zeit, wo er infektiös ist. Und das wird halt eben anhand des jeweiligen Erregers, seiner Infektiosität, der Dauer und so weiter entschieden.
Mhm. Sie haben relativ aktuell mit dem ehemaligen Leiter des Frankfurter Gesundheitsamtes, Herr Gottschalk, also auch ein Kollege.
Ein Chef.
Chef, genau, ehemaliger Chef.
Er hat immer gesagt, mein Kollege, wir haben das zusammengeleitet. Das war schon gut.
Der hat sich auch kürzlich relativ kritisch zu gewissen Vorgehen der Corona-Politik geäußert. Sie haben eine Veröffentlichung mit dem Titel Gesundheitsämter in Deutschland während der SARS-CoV-2-Pandemie eine kritische Bewertung auf den Weg gebracht, würde ich jetzt mal formulieren. Wo wird die veröffentlicht? Wie steht's mit der Veröffentlichung? Wir wollen über die Inhalte ein bisschen sprechen, aber wie sieht's mit der Veröffentlichung dieser Bewertung aus?
Also sie ist angenommen, sie ist durchs Review-Verfahren gegangen und sie sollte eigentlich jetzt im Januar veröffentlicht werden, aber offensichtlich hat sich technisch da irgendwas noch ergeben. Also ich bin guter Dinge, dass das in den nächsten Tagen oder Wochen veröffentlicht wird in GMS Health Hygiene and Infection Prevention.
Also ein englisches Magazin.
Ja, ja.
Haben Sie es auch in Deutschland probiert, es zu veröffentlichen?
Habe ich und bin zweimal gescheitert.
Was aber für mich heißt, es gibt noch eine Motivation, sich mit dem Thema zu beschäftigen, sonst würde man darüber nicht schreiben. Und da will ich jetzt auch mal hinkommen, also zu diesem Vorgehen, zu dem, was passiert ist und aus dieser Blickrichtung öffentlicher Gesundheitsdienst dieses Corona-Geschehen noch mal ein bisschen angucken. Eine Sache, die wir jetzt auch im Vorgespräch hatten, die vielleicht gar nicht so leicht dann doch ist, wir haben jetzt gerade hier kürzlich noch mal ein Gespräch geführt mit jemandem, der sich mit dem PCR-Test beschäftigt hat und was der eigentlich nachweist. Ich hatte mich auch frühzeitig damit beschäftigt, also ab wann kann jetzt wer in Quarantäne vielleicht versetzt werden, aber natürlich als Laie. Und jetzt auch mal die Frage an Sie. Hätte es, Ihrer Meinung natürlich nach, war es überhaupt rechtlich möglich, angebracht, verhältnismäßig, jemanden in Absonderung zu versetzen, weil er ein positives Ergebnis hatte oder in der Nähe von jemandem war, der ein positives PCR-Testergebnis hatte?
Also da müssen Sie mir jetzt eine Minute geben oder zwei, weil das ist so trivial nicht.
Ja? Kein Problem.
Also PCR-Tests weisen ja irgendwelche Viruspartikel nach. Ja, sie weisen nicht das Virus nach, das heißt, sie können nicht eine aktuelle Infektion nachweisen. Üblicherweise macht man ja solche Tests, wenn jemand symptomatisch ist, sagen wir mal Durchfall hat, dann wird ein PCR-Test auf Neurovirus oder sowas gemacht. Und dann hat man ja eine Symptomatik, das heißt, man hat schon einen Hinweis, dass da eine Infektion sein könnte und sucht durch den Test, welcher Erreger ist es. Ja, dann haben sie ja für die Reaktion des Gesundheitsamtes haben Sie einen Erkrankten mit einem PCR-Test, aus dem ich schließen kann, dass dieser Erreger diese Erkrankung verursacht. Also ich weiß dann immer noch nicht explizit, ob dieser Erreger tatsächlich jetzt sich vermehrt. Er ist jetzt da, aber ich habe eine Symptomatik, das heißt, ich kann daraus schließen. Und wenn jemand erkrankt ist, ist eine größere Wahrscheinlichkeit, dass er es weitergibt, als wenn er nur besiedelt ist mit einem positiven PCR-Test hat. Da würde man schon mal unterscheiden, wenn man üblicherweise als Gesundheitsamt, und man würde dann sehr genau gucken, wie ist das Umfeld von demjenigen? hat er selber Risikofaktoren, aber B, wie ist das Umfeld und würde dann unter Umständen die das Umfeld mehr schützen oder denen sagen, ihr müsst euch mehr schützen. Ja. Man kann auch, es hängt jetzt wirklich vom Einzelfall ab und von dem Hintergrund der Vulnerabilität der Erkrankten oder auch der Umgebung, welche Maßnahmen man da macht und es durchaus auch sinnvoll, mal Kontaktpersonen auch in Quarantäne zu nehmen. Ja, das ist je nach Erreger und medizinischer Situation durchaus richtig und ist auch nach dem Infektionsschutzgesetz möglich. Mhm. Also diese Grundrechtseinschränkungen können die Gesundheitsämter machen. Sie sollen halt in jedem Einzelfall abwägen, solange es zur Verhinderung der Weiterverbreitung nötig ist. Also keine unnötigen Grundrechtseinschränkungen machen. Aber Grundrechtseinschränkungen an sich sind für den ÖGD nichts Neues. Mhm. Also das ist eine Pflicht, ja. Wie sonst würde man bestimmten Dingen Einhalt gebieten, wenn ich nicht sagen kann, du darfst jetzt, sagen wir mal, nicht unter die Bevölkerung gehen, ja, solange du symptomatisch bist und mit einer großen Wahrscheinlichkeit einen entsprechend schweren Erreger weiterverbreitet. Man würde das nicht beim Schnupfen machen, ja, klar.
Aber der PCR-Test allein kann ja nicht die laut Infektionsschutzgesetz definierte Infektion nachweisen, allein nur er. Das positive Testergebnis steht nicht gleich einer Infektion, womit die Grundlage doch weg ist, zu behaupten, da wäre jemand infiziert, oder?
Es geht ja um, was das Gesundheitsamt macht, ist die Frage, ob jemand infektiös ist, nicht ob er infiziert
also
ist.
Also ein Gefährder, nenne
ja?
ich das, glaube
ja,
ich.
Ne? Ne? Ja, im Juristischen. Ne? Ja. Aber also ob er infektiös ist. Also man kann zum Beispiel, wir haben das vorhin ja auch besprochen, diese multiresistenten, antibiotikaresistenten Erreger, ja. Da kann jemand besiedelt sein. Ich kann das bei dem nachweisen, ja, mit PCR-Test oder mikrobiologisch. Mhm. Aber wenn der nicht jetzt direkt mit Ihnen in tatsächlich körperlichen Kontakt kommt, ist der nicht infektiös für Sie. Mhm. Ja, da würde ich ganz anders reagieren, als wenn das jemand wäre, der quasi das ausatmet und Sie auf eine Entfernung dann unter Umständen mit diesen Erregern in Kontakt bringt und infiziert. Ja. Man kann die Infektiosität durch einen PCR-Test nicht nachweisen, das ist richtig.
Mhm. Wäre aber eigentlich sozusagen maßgeblich, um zu wissen, um welche Risikolage liegt.
Wenn es darum geht, also Übertragungen zu vermeiden, müsste man das wissen, ja. Aber das macht man auch zum Beispiel manchmal bei MRSA nicht. Dann geht man auch aufgrund des PCR-Tests, sagt man, da ist jetzt was und macht dann die entsprechenden Maßnahmen. Die sind halt nur nicht so einschränkend, wie jetzt bei Corona war.
Mhm. Und wir wissen ja jetzt auch aufgrund der Corona-Protokolle, des RKIs, dass die sich anfänglich total gegen die Massentesterei von gesunden Menschen sozusagen gewehrt haben sogar.
Das ist absurd. Mhm. Ja, das ist wirklich absurd und auch unsinnig und steht auch nicht im Pandemieplan. Also im Pandemieplan steht, dass man zu Beginn einer Pandemie Tests durchaus auch aus epidemiologischer Sicht macht, wenn sie einen Infizierten haben, also einen Erkrankten, hat man ja am Anfang Erkrankte und nicht nur Infizierte. Und dann würde, und andere kriegen auch ähnliche Symptome, dann würde man unbedingt da untersuchen, epidemiologisch, was passiert da. Aber der Pandemieplan sagt auch gleich, man würde das dann sofort, wenn es weiter in der Bevölkerung sich ausgebreitet hat, würde man nur noch Tests machen aus therapeutischer Indikation. Also die Frage, jemand hat ein Symptom, muss ich wissen, welcher Erreger das ist, um eine entsprechende Behandlung einzuleiten? Ja. Also als Kinderärztin zum Beispiel, wir haben ganz wenig Untersuchungen immer gemacht, weil wir die Kinder auch nicht jetzt Blut abnehmen wollten oder sowas. Und man hat sich sehr genau überlegt, brauche ich diesen Bluttest, um zu entscheiden, was ich mache. Wenn ich das entscheiden kann ohne diesen Test, mache ich den nicht. Ja, und das ist, das wäre diese therapeutische Indikation. Aber wir haben ja, ich will mal sagen, auf Teufel und komm raus getestet. Ja, asymptomatische Leute, die noch nicht mal Kontakt hatten mit irgendjemand, einfach so. Ja, also das war, also ich kann da nur sagen, absurd und in keiner Weise von irgendjemand fachlich gründet.
Und ich nehme mal an, dieses Wissen um den Pandemieplan und was davon sinnvoll ist, ist sozusagen das, sozusagen wie die Standardbibliothek für jeden Gesundheitsamtleiter, und der wusste das dann auch.
Also das muss ein Gesundheitsamt wissen. Jeder, der den Kurs gemacht hat, muss das wissen. Ich würde sogar sagen, das gehört in die DNA von einem Gesundheitsamtsleiter, ja, oder sagen wir mal, Leuten, die in der Verantwortung sind vom Gesundheitsamt. Das ist, wissen Sie, so wie bei einem Chirurg, der hat auch sein Wissen, der hat sein chirurgisches Lehrbuch, ja, und fängt ja auch nicht an, ein Skalpell so in die Hand zu nehmen, ohne irgendwelche Kenntnisse, was er da tut. Und genauso ist das unser Lehrbuch, ja, unser Wissen. Ja.
Welche Instrumente nutzt jetzt, vielleicht haben die das ja auch gemacht, aber ich als Laie, stell mir mal vor, ich bin im Gesundheitsamt und ich höre davon, bekomme mit, oh Gott, neuer Infektion, neuer Erreger, oh mein Gott, was? Und jetzt will ich ja selber rausfinden, okay, was ist jetzt los? Und dann will ich sicherlich nicht die Bild-Zeitung lesen oder wer auch immer, welche Zeitung, sondern ich will ja irgendwie die besten Antworten darauf haben, die ich kriegen kann. Da denke ich jetzt mal, sind sozusagen Profis am Werk, die sich dann fragen, okay, was ist jetzt hier los? Was sind die Instrumente auch aus Ihrer Zeit, aber auch vielleicht was vorgeschrieben ist? Wie gehe ich denn auf die Suche und bestätige oder verifiziere die vermeintliche Pandemie oder das neue Infektionsgeschehen, was jetzt ganz neu und ganz, ganz schlimm ist? Was mache ich dann?
Kann ich mal auf einen ganz anderen Punkt gehen,
Klar. Also
auf ein ganz anderes Erreger. Also in 90er Jahren wurde ich angerufen von einem alten Pflegeeinrichtung. Die hatten zwei Leute mit einem unbekannten Keim, also MRSA, damals relativ unbekannten Keim. Man hatte noch wenig Kenntnisse hier in Deutschland, und das Krankenhaus hat die dann entlassen in ihre Einrichtung und hat gesagt, die müssen isoliert werden. Das heißt, die durften dann über Tage und Wochen nicht aus ihrem Zimmer raus. Stellen Sie sich vor, so einen alten Menschen, denn wir haben es ja in der Corona-Pandemie leider oft genug lange exerziert, und die haben dann aufgehört zu essen. Und dann haben die wollten nicht mehr leben. Mhm. Ja, und dann hat die Heimleitung mich angerufen, da bin ich hin. Wusste natürlich auch wenig. Ja, was macht man dann? Da geht man in die Literatur. Ja, dann habe ich geguckt, was ist da publiziert. In Deutschland gab es noch keine Empfehlungen. Die Kommission für Krankenhaushygiene hatte noch nichts, hatte sich da noch nicht geäußert. Und dann habe ich halt geguckt, in den USA gab es da schon einiges und in UK, und dann habe ich eine Empfehlung gemacht für die und habe gesagt, so könnte ich mir das vorstellen. Also wissenschaftsbasiert guckt man, was ist da, sucht sich da was zusammen. Wie gesagt, das RKI hatte auch noch nicht sehr viel darüber, wobei die auch schon durchaus so im Nationalen Referenzzentrum ein paar Kenntnisse hatten. Dann guckt man, wo man über Institutionen oder über Literatur Kenntnisse bekommt und muss dann für sich, musste ich damals einen Weg suchen. Und ich war froh, dass, so wie ich dann beraten habe, das hat dann später tatsächlich auch die Krinko so empfohlen für Altenpflegeeinrichtungen. Ja, man muss gucken, was ist in der Literatur. Jetzt bei Pandemien hat man natürlich einen Pandemieplan. Da ist ja viel Wissen dahinter. Ja, da gibt's, Sie kennen ja den Pandemieplan in Deutschland, eine der Maßnahmenteile, das sind so ein paar 70 Seiten. Und dann gibt's mehr als 200 Seiten die wissenschaftliche Begründung. Ja, da haben das RKI, hat aber auch andere aus dem ÖGD, haben mitgearbeitet. Entschuldigung. Die haben sich Literatur angeguckt, ja, und haben gesagt, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll. Also man fängt ja nicht bei nichts an. Mhm. Und diese ganze Literatur ist ja dann quasi kondensiert worden in diesem Pandemieplan. Man konnte aber für die einzelnen Maßnahmen immer gucken, was haben die denn damals gelesen? Und dann kann jeder natürlich auch nochmal in die Literatur gucken, eine PubMed-Abfrage machen und dann gucken, gibt's da was Neueres? Ja. Also, das, so würde ich da vorgehen. Aber im Grunde genommen, dieser Pandemieplan, der war schon gut. Mhm. Und war richtig gut.
Und wurde dann aber nicht sozusagen benutzt.
Der wurde nicht benutzt, und zwar ja eigentlich noch schlimmer. Also es war, ich habe mir auch noch mal die Pressekonferenz angeguckt vom 2.3.20, ne, mit Wieler und Drosten. Da war übrigens mein Chef Gottschalk auch dabei. Und da hat Spahn Wieler gesagt, den Auftrag gegeben, den Pandemieplan zu aktualisieren. Und das RKI hat das gemacht. Und dann hat ihn keiner ausgeholt. Auch nicht das RKI. Und das ist für mich ein Phänomen.
Und was haben Sie jetzt getan, als Sie waren ja nicht mehr im Amt? Ich bin immer noch bei dieser Risikoeinschätzung. 2020, Sie kriegen ja auch mit, was geschieht. Und was machen Sie? Was machen Sie, um herauszufinden, was ist jetzt hier eigentlich los?
Ja, ich bin ein Datenfreak. Ne? Ich bin dann ins Amt gegangen und habe mich da irgendwie auch noch so ein bisschen verantwortlich gefühlt und habe gesagt, also wenn ihr wollt, komme ich und habe mir ganz viele Daten angeguckt. Das hatten die natürlich gar nicht so sehr die Zeit zu und ich habe wirklich Kinderärzt, ne? Jedes einzelne Kind, was positiv war, das waren am Anfang gar nicht so viele, mir ganz genau angeguckt. Was haben die da aufgeschrieben? Wie ist das infiziert worden? Wie war vorher jemand in der Familie positiv oder nicht? Und Großfamilien waren das häufiger und oder es waren am Anfang auch Familien, die in Skiurlaub waren. Ne? Die Eltern haben es mitgebracht und ja auch die Kinder. Und also Daten ausgewertet, das habe ich immer gemacht. Mhm. Daten ausgewertet und datenbasiert. Dann eine Schlussfolgerung gezogen. Und da habe ich auch gesehen, die Kinder waren es nicht. Ne? Also man musste natürlich auch, man musste sehr kritisch sich angucken. Natürlich sind zu dem Zeitpunkt die Kinder jetzt nicht unbedingt getestet worden, ja, sondern eher die Erwachsenen. Und die Kinder waren ja dann auch gar nicht so intensiv in der Schule. Also da gibt's vielleicht auch einen Testbias nach unten. Das musste man mit berücksichtigen. Aber es war ganz klar auch aus der Literatur, die ich dann gelesen habe. Ich hatte viel Kontakt mit den Pädiatern, also mit der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie. Die haben auch die Literatur zusammengesucht und wir sahen, die Kinder sind's nicht. Also die Kinder sind ein Teil der Pandemie, aber keineswegs die Treiber. Und das war so mein erstes Erweckungserlebnis. Also ich habe eigentlich weitergearbeitet wie bisher. Mhm. Ja, mir Daten angeguckt, Literatur geguckt, was ist da jetzt eigentlich los und habe das veröffentlicht mit Gottschalk zusammen. Und dann war es zum ersten Mal so, dass das keiner interessiert hat. Mhm. Ja, also früher, wenn ich dann was veröffentlicht habe, konnte man was damit machen, man hat Schlussfolgerungen gezogen. Es hat keinen interessiert und man wurde eher angegriffen. Man würde da was sagen, was vielleicht in falschen Händen dann falsch interpretiert werden könnte und so. Und deswegen sollte man lieber nichts sagen. Und das ist doch absurd, ja. Wenn wir evidenzbasiert irgendwas machen wollen, dann müssen wir Zahlen auswerten, vorsichtig auswerten. Ja, auch natürlich mit den Möglichkeiten und Grenzen der Methoden und dass vielleicht auch noch andere Einflussfaktoren da sind. Aber wir müssen doch die Daten zeigen, denn nur datenbasiert kann ich doch dann was entscheiden. Ja. Und das war so mein erstes großes Erweckungserlebnis Ende 20 oder im Herbst 20, wo ich gemerkt habe, du gibst die Daten, wertest sie gut aus und wirst dafür eher noch geschimpft und kritisiert oder sowas, ja.
Obwohl das ja auch der Slogan des ÖGDs ist, evidenzbasiert. Also das ist sozusagen voll im Einklang mit dem eigentlichen Leitbild.
Eigentlich schon. Ja. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass der ÖGD jetzt in der Pandemie sehr evidenzbasiert gearbeitet hat.
Ja. Haben Sie denn überhaupt gesehen auf die Daten, die Sie angucken würden, Auffälligkeiten gesehen, die darauf schließen lassen, dass ein besonders gefährliches Atemwegsvirus in Deutschland grassierte?
Nee. In keiner Weise. Weil es gibt ja auch noch, auch wieder im Pandemieplan, also man hatte nach der letzten Pandemie 2009, hat das RKI auch festgestellt, dass mit den Meldedaten alleine das nicht gut. Da kann man schlecht steuern und schlecht managen. Und sie haben gesagt, wir brauchen noch andere Daten. Wir brauchen Daten, die was über die Schwere der Erkrankung sagen, die was sagen über die Belastung des Gesundheitswesens im ambulanten Bereich, im stationären Bereich. Und ich meine, da muss man das RKI wirklich loben. Die haben das gemacht. Mhm. Die haben diese Surveys aufgesetzt. Die haben sie seit 10 Jahren oder noch länger. Und das Tolle dabei ist, dass die Methode nicht gewechselt haben. Und das lief während der ganzen Pandemie weiter. Jeder konnte sich das angucken. Ich habe mir das angeguckt. Jede Woche hat das RKI das publiziert, aber nicht drüber gesprochen. Aber jeder konnte sich's angucken, Sie konnten sich's angucken, jeder Journalist konnte sich's angucken, jeder Politiker, jeder, der es wollte. Jeder Gesundheitsamtleiter konnte sich's angucken. Ich habe das getan und wir haben da nicht viel gesehen. Ja, also das, was mit der gleichen Methode seit Jahren immer wieder gemacht wird. Das heißt, es werden Leute rufen an und sagen, ich habe einen Atemwegsinfekt. Ne? Also so, die werden alle 8 Tage gefragt mit der gleichen Methode. Dann die nächste Stufe ist, dass Kinderärzte gefragt werden, Allgemeinmediziner, da gibt's so Sentinelpraxen und die müssen quasi jede Woche sagen, wie viele Atemwegsinfekte sie hatten bei ihren Patienten, ja. Gleiche Methode seit der ganzen Zeit und in Krankenhäusern gibt's das auch als die Krankenhausaufnahmen wegen schweren Atemwegsinfektionen. Das heißt, sie haben, wenn jemand halt einen Atemwegsinfekt hat, nicht zum Arzt geht, dann finden sie auch über das Grippeweb, dann das, was halt eben, wo man schon mal zum Arzt geht, das wird erfasst. Und wenn man so schwere Erkrankungen hat, dass man ins Krankenhaus eine Krankenhausbehandlung braucht, wird auch erfasst. Und das lief die ganze Zeit weiter. Und sie haben gesehen, mit Beginn der Pandemie und den entsprechenden Empfehlungen, dass man halt eben weniger Kontakte hat, auch mit dem Lockdown, wobei man das nicht trennen kann, jetzt vom Effekt her, gingen die Atemwegsinfekte runter und die blieben also die ganze Zeit deutlich niedriger als während der ganzen Vor-Corona-Zeit auch, ja. Auch die Arztkonsultationen blieben niedriger als vorher und die sind erst dann ganz hoch gegangen, als die Pandemie eigentlich schon zu Ende war, Ende 2022. Ich habe auch immer die Mortalitätsdaten ausgewertet von Frankfurt, also die Sterbedaten, und habe dann 2022 plötzlich einen unheimlichen Anstieg gesehen. Hm. Und habe ich zuerst gedacht, da stimmt was nicht mit den Daten, nochmal ausgewertet, nochmal und so. Dann habe ich sie pro Woche ausgewertet. Und der Anstieg für das ganze Jahr war im Wesentlichen durch die letzten 6 Wochen verursacht und da war gar kein SARS mehr und ich habe dann, was kann das denn gewesen sein? Und da war offensichtlich eine Influenza-Welle, eine starke, die man auch in der Mortalität gesehen hat. Ja? Also und es gibt ja auch dieses wie heißt der Infektionsradar vom Bundesgesundheitsministerium, kennen Sie wahrscheinlich. Mhm. Den gibt's allererst seit Beginn der Pandemie. Da habe ich nicht die historischen Daten. Aber über die ganze Pandemie waren weniger Arztkonsultationen und weniger Krankenhausaufnahmen als in diesen letzten 6 Wochen unter Influenza. Auch die Intensivstationsbelegung war nie so hoch wie da. Nur da haben Sie in Medien überhaupt nichts davon erfahren. Ja. Und also ich habe mir die Daten immer angeguckt, die Daten vom Robert-Koch-Institut, also die Survey-Daten, die Euromomo-Daten. Das sind europaweit, werden auch seit vielen Jahren mit der gleichen Methode die allgemeine Sterblichkeit angeguckt. Und also für mich war klar, dass da jetzt nicht so etwas extrem Gravierendes läuft. Mhm. Natürlich kann man jetzt immer sagen, ja, wir haben ja Maßnahmen gemacht. Mhm. Aber also es war unter den Maßnahmen, wobei man jetzt auch diskutieren könnte, welche haben überhaupt gewirkt, ja. Das Krankheitsbild von Atemwegserkrankungen in dieser Zeit war nicht besonders auffällig. Mhm.
Ein Thema, das hatten Sie schon angesprochen, das will ich nochmal hervorheben. Ich hatte jetzt mehrmals eine Gesundheitsamtleiterin gehört, bei der Enquete-Kommission, glaube ich, hat die gesprochen. Mhm. Und die hat nochmal gesprochen, was da passiert ist mit die Bundeswehr plötzlich im Gesundheitsamt und hilft dem Gesundheitsamt bei den gesundheitsamtlichen Aufgaben und sagt, aber es wurde selber klar aus der Anhörung, dass die nicht überfordert waren, weil Menschen krank waren, sondern die haben da sozusagen massenhaft Leute nachverfolgt. Und Sie schreiben ja auch in ihrer Publikation, glaube ich jedenfalls, dass man viel früher, das hatten Sie auch schon ein bisschen erwähnt, viel früher eigentlich Kontakt nachverfolgen hätte aufgeben müssen. Und was hätte man eigentlich tun müssen?
Protection. Mhm. Also man hätte den Pandemieplan umsetzen müssen. Ja. Ja? Pandemieplan sagt, am Anfang mache ich diese Containment. Ich gucke die einzelnen Fälle an, gucke die Umgebung an, versuche dieses kleine Feuer immer wieder auszutreten, indem ich die Leute dann isoliere und dass dann keine weiteren Übertragungen kommt. Und nach einer gewissen Zeit geht es nicht mehr. Mhm. Und wenn das schon dann in der Bevölkerung ist, hört man damit auf. Ja, das ist und geht dann in die nächste Phase über. Man weiß ja dann, wer ist der besonders Gefährdete. Das wusste man bei der Pandemie sehr schnell, ja, bei Corona, und hätte dann mehr die Altenpflegeeinrichtungen besser schützen müssen oder den Alten mehr Empfehlungen geben müssen. Nach meiner, das habe ich auch schon geäußert, 2020, man hätte im Sommer spätestens im Sommer 2020 mit der Kontaktnachverfolgung aufhören können. Mit dieser grundsätzlichen und auch mit dieser vielen Testerei, und man hätte die Soldaten überhaupt nicht gebraucht, wenn man den Pandemieplan umgesetzt hätte. Ja, dann hätte man sich, und das hätte ich mir wirklich gewünscht, mehr um den Schutz in den alten Pflegeeinrichtungen gekümmert, dass man da guckt, dass da genug Schutzkleidung da sind, dass die Leute wissen, wie sie sich, also die Mitarbeiter, wie sie sich tatsächlich ein- und auskleiden und wann sie welche Schutzkleidung anziehen müssen. Das wäre das Wichtige gewesen, und mit den Einrichtungen zu sprechen, was machen wir eigentlich für die Bewohner am besten? Mhm. Also damit habe ich mich auch, ich habe mich nicht nur mit Kindern sehr intensiv befasst, sondern auch mit den Alten, habe auch viel Kontakt gehabt mit Leitern von Altenpflegeeinrichtungen, die mir gesagt haben im Sommer 2020, Frau Holdorf, wissen Sie, die Leute, die jetzt sterben, die sterben nicht an Corona, die sterben an Perspektivlosigkeit.
Einsamkeit,
Perspektivlosigkeit. Die wissen nicht mehr, sehen sie ihr Enkelchen nochmal, wann kommen irgendwie, wird das hier wieder alles aufgemacht und so. Also es war für mich erschütternd. Und auch da gab es bestimmte Organisationen, die BAXO, das ist so eine Organisation, die Seniorenorganisationen vertritt, die hat schon im April 2020 gesagt, passt auf, ihr macht da extreme Grundrechtseinschränkungen, und das hat wahnsinnige Nebenwirkungen auf die Leute, ja. Und man hat nur auf dieses Virus oder vielleicht sogar nur auf diesen PCR-Test geschielt, ja. Und das war so alles das Einzige und nicht mehr auf die Menschen, ja. Also ich hatte damals im Sommer 2020 gesagt, wir brauchen quasi jetzt mal runde Tische in den alten Pflegeeinrichtungen mit betroffenen Vertretern, mit Heimbeiräten und so weiter. Wie schützen wir die am besten? Ja, und ja, es ist halt eben ganz anders gelaufen. Man hat immer mehr Leute in das System reingeholt, zuerst die Studenten für den ÖGD und dann die Soldaten. Viel Aufwand, wenig Nutzen aus meiner Sicht und völlig unsinnig.
Aber dann, wahrscheinlich ist es schwer zu beantworten, aber Sie müssen mir erklären, wenn ich das höre, ja. Ich denke, da sitzen Fachleute, die kennen den Pandemieplan, die wissen, wann man aufhört, jeden zu testen. Das ist deren Basiswissen. Ich habe auch andere Jobs, da gibt es Basiswissen, davon weiche ich nicht ab. Ja. Warum, in aller Herrgotts Namen könnte man sagen, wirklich vor allen Dingen in Anbetracht des Leids, warum sind denn nicht Gesundheitsamtleiter und Leiterinnen bundesweit irgendwann auf die Barrikaden gegangen und haben gesagt, Leute, wir machen doch jetzt das hier nicht weiter mit? Also, warum?
Schwer.
Spekulation?
Das ist eine extrem schwere Frage. Also, ich denke, es war einerseits Druck von oben. Die Gesundheitsämter sind ja nicht ähnlich wie das RKI politisch unabhängig. Ja, man hat ja immer einen politischen Vorgesetzten, entweder den Dezernenten oder den Minister oder, ja, also man hat Politiker, die einem vorgesetzt sind. Und es gab sehr viel Druck. Es gab unendlich viel Angst in der Bevölkerung. Ja, also das ist ja auch sehr schnell sehr hoch gepusht worden. Und ich denke, da ist auch jeder Einzelne, auch jeder Mitarbeiter im Gesundheitsamt hat unterschiedlich viel Angst gehabt. Also man hatte wirklich Angst, wenn man jetzt zu locker wäre, dann würde man Leute gefährden oder sowas. Könnte ich mir gut vorstellen. Auf der anderen Seite, und es gab einige, die durchaus was gesagt haben, das ist, glaube ich, nicht so an die Öffentlichkeit gedrungen. Es sind, wenn ich mich recht erinnere, so um die 60 Ärzte, Abteilungsleiter und so weiter ausgewechselt worden, ja, wie auch immer. Da hat die Frau Böhm, gerade die in der Enquete-Kommission auch gesprochen hat, eine kleine Umfrage gemacht. Also da ist schon ein bisschen was passiert, aber Sie sagen schon richtig, der große Aufschrei hat gefehlt. Und das tut mir unendlich leid. Und ich kämpfe eigentlich auch dafür, dass der ÖGD aufarbeitet und sagt, hier, das ist nicht gut gelaufen, da müssen wir dran arbeiten. Und ich war eigentlich sehr froh, vor 2 Jahren gab es so einen Aufruf international zur Aufarbeitung. Und da habe ich bei dem damaligen Kongress des ÖGT auch diese Petition quasi ausgelegt und die ist reihenweise wirklich mir aus den Händen gerissen worden. 200 Unterschriften, ja, einschließlich von Unterschriften von wirklich hochrangigen Mitgliedern des BVÖGT. Aber danach kam jetzt wirklich wenig. Also das Bewusstsein 2023 war da und ansonsten im Moment passiert da leider sehr wenig. Mhm. Ich habe jetzt mal angeregt, ich hatte Ihnen ja vorhin erzählt, ich habe da auch mal so eine Medaille, so eine Ehrung bekommen von dem Berufsverband des öffentlichen Gesundheitswesens mit Herrn Gottschalk zusammen. Diese Johann-Peter-Frank-Medaille, das ist so der große Herr des öffentlichen Gesundheitswesens oder der Bevölkerungsmedizin, ist 1827 oder sowas gestorben, der auch Politik beraten hat und gesagt hat, also die Gesundheit des Menschen ist auch eine soziale Sache und wir müssen die Bevölkerung halt eben auch angucken und entsprechend die Armut bekämpfen und solche Sachen. Ne? Und ich habe jetzt mit zwei anderen Medaillenträgern vorgeschlagen, dass man für den nächstjährigen ÖGT-Kongress Tegnell als Medaillenträger nimmt. Das wäre ein gutes Zeichen. Man könnte ihn auch holen, dass man von Schweden auch lernt. Schweden hat den Pandemieplan umgesetzt. Mhm. Ja, und wir sind ja eigentlich wirklich gut durch die Pandemie gekommen und ich bin denen wirklich maßlos dankbar, weil wir da wirklich zeigen konnten, der Pandemieplan war gut. Ja. Ich bin mal gespannt. Das würde mich sehr freuen. Das wäre ein Zeichen, dass der ÖGT aufarbeitet. Ich denke, es müssen viele aufarbeiten. Also Journalisten auch, ja. Also die Medien, die Politik, die Wissenschaft, aber auch der ÖGT. Und der ÖGT ist für mich deswegen so besonders wichtig, dass der aufarbeitet, weil der ja eine zentrale Rolle hatte, ja. Und wenn er richtig funktioniert hätte, sage ich mal so, dann wäre uns, glaube ich, auch einiges an Leid erspart worden. Mhm.
Vielleicht nochmal zu Ihrer Veröffentlichung auch über den ÖGD. Wir haben jetzt zum Beispiel dieses Containment und Protection Thema schon gehabt. Aber gibt's noch andere konkrete Punkte, wo Sie sagen, da war das Handeln des ÖGDs vielleicht nicht ideal? Darüber muss man sprechen, wenn es um diese Aufarbeitung geht, von der Sie auch reden?
Also die Aufarbeitung, würde ich sagen, einmal das Fachliche. Mhm. Ja, wenn ich jetzt nur ÖGD bin. Genau. Ja, also, wobei ich da auch nicht falsch verstanden wissen will. Also ich schimpfe jetzt nicht nur über den ÖGD, ich bin einfach in Sorge, dass da zu wenig draus gelernt wird. Das war über weite Teile nicht gut und ich bin nach wie vor eine ÖGD-Frau, ja. Also ich brenne für den ÖGD und wünsche mir, dass der wieder gut funktioniert. Da wäre also einmal das Fachliche, warum ist eigentlich der Pandemieplan nicht umgesetzt worden? Und das Zweite ist...
Nur kurzer Einwurf, wir können diese Frage nicht beantworten. Sie wissen nicht, warum nicht, oder?
Nee. Ja gut, es ist eine Gemengelage von Druck von oben, von Angst, von Unfähigkeit, man braucht auch eine gewisse Standfestigkeit, dann zu sagen, ich mache da nicht mit. Ne? Mhm. Und dann kann man sagen, das sind dann auch wieder Beamten, aber auch Beamte haben die Pflicht, wenn irgendwas nicht gut läuft oder nicht rechtlich richtig läuft, zu remonstrieren. Also ich habe das in meiner aktiven Zeit zweimal gemacht. Das macht man nicht gerne. Ja, das ist gibt's Ärger. Aber also dann mir ging's dann so. Dann kann ich mir in den Spiegel gucken. Mhm. Ja, wenn ich sage, nee, das mache ich jetzt nicht mit. Ja, und ich denke, man hätte auch die Pflicht gehabt zu remonstrieren. Aber vielleicht sind auch die Leute gar nicht so alle so gut ausgebildet, dass sie diese Möglichkeiten und Pflichten kennen. Also vielleicht ist da auch noch mal ein bisschen nachzuarbeiten.
Und gibt es neben diesem Fachlichen noch Punkte, wo Sie meinen, das gehört eigentlich...
Ja, das war das Nächste, was ich sagen wollte. Also den Pandemieplan kannten wir oder mussten wir kennen. Mhm. Ja, das muss nicht ein Infektiologe oder ein Virologe kennen oder ein Intensivmediziner. Das ist unsere Sache. Und was auch ein Intensivmediziner oder ein Virologe nicht kennen muss, sind die Rechtsgrundlagen von Verwaltungshandeln. Das mussten wir auch wissen. Also Sie können natürlich Maßnahmen machen, aber alle Maßnahmen, selbst wenn sie im Infektionsschutzgesetz erlaubt sind, ausdrücklich erlaubt sind, müssen, dann sind sie legal oder legal, aber dann müssen sie noch geeignet, erforderlich und angemessen sein. Mhm. Ich sage jetzt mal ein Beispiel. Sie können natürlich sagen, ich will keine Krankenhausinfektionen haben. Ja, dann können Sie das Krankenhaus schließen, dann haben Sie keine Krankenhausinfektion. Ist geeignet. Ja, aber es ist nicht erforderlich, weil Sie können ja Hygiene machen, um keine Krankenhausinfektionen zu haben. Ja, das heißt, eine Krankenhausschließung wäre geeignet, aber nicht erforderlich. Ja, aber Hygiene ist erforderlich. Und die Frage der Angemessenheit musste ich dann auch nochmal fragen. Ist es angemessen, ein Krankenhaus zu schließen, um keine Krankenhausinfektionen zu haben? Dann kann ich alle Leute nicht behandeln. Auch keinen, der auf der Straße verunfallt oder sowas. Also es muss ja angemessen sein. Und diese Frage der Verhältnismäßigkeit, die muss ich immer prüfen. Ja, und das ist in der ganzen Pandemie nicht gemacht worden. Oder auch bei den Schulschließungen. Also, wenn ich die Frage, was will ich erreichen? Ist immer die Frage, was ist das Ziel? Ja, will ich erreichen, dass keine Infektionen in Schulen stattfinden? Dann kann ich die Schulen schließen. Das wäre geeignet. Die Frage, ist es erforderlich? Auch da kann ich Hygienemaßnahmen machen und die hat sich ja gezeigt, dass in den Schulen praktisch keine Infektionen aufgetreten sind. Ja? Also ist die Schulschließung nicht, wäre geeignet, aber nicht erforderlich. Und die Frage, und natürlich auch nicht angemessen, wenn man die Nachteile dann alle noch berücksichtigt, die ja keiner richtig angeguckt hat am Anfang, obwohl das schon sehr früh bekannt war. Ne? Bella-Studie ist ja sehr schnell weitergeführt worden.
Das war
so eine Studie auch, das ist auch so was sehr Schönes, wo immer über alle paar Jahre wird mit dem gleichen Fragen wird die psychische Gesundheit der Kinder abgefragt in Deutschland. Und die haben sehr schnell 2020 einen zusätzlichen Termin reingesetzt, ja, und konnten das vergleichen mit den Vorjahren. Also das ist, wenn sie es mit derselben Methode gemacht haben, haben sie natürlich einen Vergleich gehabt und da haben sie gesehen, dass die Lebensqualität der Kinder deutlich in den Keller gegangen ist und solche Sachen. Ne? Und die haben das auch weitergemacht bis jetzt. Also es gibt, glaube ich, jetzt während der Pandemie 3 oder 4 Arme, wo sie dann sehen, wie es so langsam besser wird und wie die Kinder wieder eher so dem vorpandemischen Situation sich da annähern. Jetzt habe ich schon einen Faden verloren.
Ja, mich hatte noch eine Sache interessiert, weil Sie haben das auch mal geschrieben, das gehört dazu, dass im öffentlichen Gesundheitsdienst die Leute frühzeitig genügend Informationen darüber hatten, welchen Schaden sie anrichten.
Denke schon. Also das mussten die haben, weil sie mussten ja Anamnesen, also sie mussten ja mit den positiven, als positiv gemeldeten Leuten Kontakt aufnehmen und mussten sich mit denen unterhalten. Und sie haben doch dann auch erfahren, wie es den Kindern ging, ne? Wenn sie ein Kind isoliert haben oder sowas. Oder sie haben auch durch die Gespräche mit den Altenpflegeheimbewohnern oder mit den Pflegenden, haben sie doch auch erfahren, was da los ist, ja. Und das, denke ich, das ist ein Alleinstellungsmerkmal, ne? Weil keiner ist so nah dann an den Leuten dran. Ja, RKI hat Zahlen, andere haben auch Zahlen, aber die haben Zahlen und Eindrücke. Und hätte ich mir gewünscht, dass da früher Alarm geschlagen wurde. Wir haben das versucht, Herr Gottschalk und ich, immer wieder. Wir haben Publikationen gemacht in Fachzeitschriften. Wir haben die Daten von den Kindern, also in den Schulen. Wir haben große Untersuchungen gemacht, PCR-Tests von Kontaktpersonen in Schulen, haben das veröffentlicht, haben zeigen können, dass da nicht viel ist. Wir haben Untersuchungen in Altenpflegeheimen gemacht. Es wollte nicht gehört werden.
Und das ist natürlich eine Frage, die Sie nicht beantworten können, aber mir kommt sie dann trotzdem immer wieder. Sie haben ja jetzt auch gesagt, jede Infektion vermeiden, ne? Wenn ich jede Infektion im Krankenhaus oder in der Schule vermeiden will. Diese Strategie, haben Sie ja gut dargelegt, ist laut Pandemieplan nicht vorgesehen gewesen irgendwann. Aber jetzt.
Ja, vor allen Dingen, was jede Infektion vermeiden, war dann irgendwie so das Ziel,
genau.
Ne? Das Null-Covid. Das ist Quatsch. Also das ist eben im Pandemieplan heißt es, die Erkrankungslast und die Last im Gesundheitswesen in der medizinischen Versorgung so weit vermeiden, dass alle noch versorgt werden können. Also ein bisschen strecken zum Beispiel durch Maßnahmen, ja. Aber nicht jede Infektion vermeiden. So kommen sie auch nie zu einer gewissen Immunität in der Bevölkerung, ja.
Genau. Und da setze ich jetzt an, weil die einzige für mich sozusagen schlüssige Erklärung für diesen sozusagen, das ist ja was völlig so entgegengesetzt dem, was angedacht war, ist ja, dass wir mittlerweile wissen, dass sozusagen der Bundesnachrichtendienst frühzeitig die Bundesregierung darüber informiert hat, dass eine Wahrscheinlichkeit besteht, ich weiß jetzt die Zahl nicht mehr, das waren 85% oder so, dass es eben ein Laborunfall ist und damit, das wäre für mich jetzt als Außenstehender die einzig logische Erklärung, dass man plötzlich sich um 180 Grad dreht und sagt, oh Gott, wenn das so ist, dann müssen wir jede Infektion vermeiden, weil das irgendwas ganz anderes ist. Haben Sie sich denn auch schon mit der Frage beschäftigt, ich nehme an, wie kam es jetzt dazu? Denken Sie, dass diese Laborunfallthese was damit zu tun hat? Oder ist es außerhalb des Gebiets, womit Sie sich beschäftigen wollen und können?
Also ich finde, der ÖGD hat nicht gut gearbeitet. Ne? Das habe ich jetzt schon gesagt. Man kann auch sagen, versagt. Aber das Versagen war ja auf allen Bereichen. Hm. Es war ja wirklich in der Politik. Wie kann ich solche Entscheidungen treffen ohne eine richtige Basis? Mhm. Ja, also man kann falsche Entscheidungen treffen, das weiß ich. Ja, also ich musste auch Entscheidungen unter Unsicherheit bei Störfällen oder sowas, das ist klar. Ja, aber man muss doch gucken, dass man ein System hat, wie man sich beraten lässt, wie man zu Erkenntnissen kommt, die man nutzen kann, so wenig sie sind vielleicht. Um Entscheidungen zu treffen. Und dazu gehört einfach, dass ich mich breit informiere, ja, und nicht festlege auf eine Wissenschaft und vielleicht Modellierer, die explizit sogar im Pandemieplan sehr kritisch gesehen werden. Mhm. Ja, das sagt, Modelle können gut sein, aber die sind nur dann gut, wenn sie gut mit den Fachleuten kommuniziert sind, also mit den Infektiologen, mit den Public Health Leuten und so, dass die Modelle auch richtig gemacht werden, und man braucht Modelle eigentlich nur so am Anfang, und dann musst du gucken, dass du Daten generierst, und das ist alles nicht gemacht worden, und die Politik hat sich auf wenige Fachbereiche und Modellierer begrenzt, aber auch die Medien haben eigentlich dann sofort nur gesagt, das ist alles schlimm und was die Politik macht ist richtig, und wenn man irgendwas anderes auch nur in Frage gestellt hat, waren sie der Böse, ja, wurden vielleicht schon gleich in die Nähe von irgendwas gerückt, ja. Unser erster Artikel, den wir zusammen gemacht haben, August 2020, da hieß es, ja, was haben Sie für einen Mut, solche Fragen zu stellen? Ja, aber wo sind wir denn, wenn man Mut braucht, um Fragen zu stellen? Aber man brauchte den, ja. Und heute stellt man ja fast noch weniger Fragen, habe ich so den Eindruck. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich denke, das Versagen war auf allen Bereichen. Ich habe auch verschiedene Veranstaltungen gemacht in so einem gesellschaftspolitischen Forum. Da hatten wir auch Juristen, die haben auch gesagt, also der eine hat gesagt, so ein Rechtsphilosoph, wir hatten einen Totalausfall des Bundesverfassungsgerichts. Mhm. Ja. Also auch da die Vorgaben, wie kommt es zu einer Entscheidung oder zu einer klaren juristischen Bewertungen, da sind auch die Standards teilweise nicht beachtet worden. Also ich will jetzt den ÖGD nicht schönreden, ja, und ich würde mir unendlich wünschen, dass der ÖGD so für sich intern vorangeht und sagt, wir nehmen unser Problem mal in unsere Hand, ja, und arbeiten das auf, und vielleicht würden das andere dann auch mal machen, Medien oder Virologen oder was auch immer, die Wissenschaft, Ethikrat. Also ich glaube, jeder müsste nochmal so reflektieren, was war gut, was war nicht so gut. Aber der ÖGD sollte das unbedingt auch tun. Ja.
Ich hake das noch einmal nach. Ja. Das heißt, für eine Gesundheitsamtleitung ist es irrelevant, ob der Verdacht im Raum steht, ist es ein Laborunfall, und deshalb müssen wir jetzt ganz anders handeln?
Ehrlich gesagt, mich hat das nicht so extrem beschäftigt schon, aber ich habe mir doch die Effekte angeguckt. Mhm. Ja, ich habe mir die Leute angeguckt, die Daten. Haben wir schwere Erkrankungen? Was haben wir? Wir haben keine Überlastung des Gesundheitswesens. Das war für mich mehr im Zentrum. Mhm. Und ob das jetzt dagegen spricht, dass das ein Laborunfall war oder dafür, ich kann nur sagen, meine Arbeit als Gesundheitsamt, wir konnten das handeln, so wie es war, ja. Und das, glaube ich, war im Zentrum zunächst gestanden. Mhm.
Sie verfolgen ja, Sie haben es auch schon angewähnt, Sie verfolgen, so höre ich raus, ja, natürlich, die Aufarbeitungsbestrebungen, Enquete-Kommission. Würde da ganz gerne zum Schluss noch eine offene Frage stellen. Also sehen Sie es auch anhand der Menge an Menschen, die involviert waren, der vielen Verantwortlichkeiten, realistisch, dass da, sage ich, eine Aufarbeitung passiert, die sozusagen den Namen auch verdient, im Sinne von, was war hier eigentlich wirklich los? Und gibt es noch andere Sachen, wo Sie denken, das muss eigentlich zu dieser Rolle des öffentlichen Gesundheitsdienstes auch nochmal erwähnt sein oder gesagt werden?
Also die Aufarbeitung hatte ich mir schneller gewünscht. Ich hatte auch jetzt so eine Veranstaltung mit diesem gesellschaftspolitischen Forum gemacht, wo ich einen Referenten eingeladen hatte, der ein Buch geschrieben hat über das Corona-Narrativ und diese Angst, die da war. Und letztendlich auch völlig Verhalten bei Leuten gemacht hat, die sie heute vielleicht auch gar nicht mehr so nachvollziehen könnten. Also es haben doch Leute jeglicher Bildungsniveaus und Politiker jeglicher Couleur über Leute, die sich das Impfen in Frage gestellt haben oder nicht haben impfen lassen. Das waren ja, also die haben ja Ausdrücke genutzt, würden sie, glaube ich, sich heute auch schämen. Ja. Und das war aber so Standard. Ja. Und das war aber aus dieser Angst geboren. Und der war dabei bei dieser Veranstaltung und ich habe dann gesagt, kriegen wir bald eine Aufarbeitung. Und Gottschalk sagte, er ist eigentlich pessimistisch, er glaubt es nicht so schnell. Und dann hatte ich die Frau Bodderas dabei, die bei der Welt war, bei der NZZ, sagt Medien eigentlich auch nicht. Und er sagte, obwohl es notwendig wäre, und er sagte, fand ich irre, die Aufarbeitung wird kommen, nicht in dieser Generation. Mhm. Es braucht die Außensicht. Ja. Und ich befürchte, er hat recht.
Mhm. Und würden Sie sagen, wir sind am Stand der Aufarbeitung, dass wenn in ein, zwei Jahren wieder jemand einen Gesundheitsnotstand ausruft, der in klinisch relevanten Daten schwer zu finden ist, dass dann Leute wieder Kontaktnachverfolgung, wieder Quarantänemaßen, wieder Schulen schließen würden, insbesondere der ÖGD? Oder ist dann minimaler kritischer Geist erwacht?
Ich fürchte, dass wir nichts gelernt haben. Als Gesellschaft nicht und als ÖGD auch nicht.
Mhm.
Also wenn ich mir die Enquete-Kommission angucke, da waren ja auch, das haben Sie auch angesprochen, der ÖGD geladen. Wenn Sie da hören, was die sagen, was sie brauchen, ne? Mehr Daten, mehr Digitalisierung.
Mhm.
Wir hatten Daten. Wir haben sie nicht genutzt und es geht aus meiner Sicht nicht um mehr Daten, sondern um die richtigen Daten und das Richtige damit tun. Ja. Und ich habe bei einer anderen Veranstaltung gesagt, ja und, wenn sie noch mehr Daten gehabt hätten, hätten sie noch mehr Leute eingesperrt. Ja, dann bös geguckt. Ja. Aber das war's nicht. Ja. Und Digitalisierung an sich ist ja auch kein Wert. Ja. Wenn wir noch mehr digitalisiert gewesen wären, hätten wir vielleicht noch schneller irgendwas machen können. Da will ich vielleicht nochmal mit einer Sache aufräumen, diese Faxe, ja. Wir waren nicht so blöd, dass wir nicht ohne Faxe klarkommen könnten, aber unsere Juristen haben gesagt, aus datenschutzrechtlichen Gründen könnt ihr nichts per E-Mail kriegen, ja.
Ich schließe mit einer offenen Frage. Gibt es noch irgendwas zur Rolle des ÖGD oder zu dem, was wir jetzt hier besprochen haben, wo Sie denken, das wäre mal gut noch zu sagen oder zu erwähnen?
Also ich würde mir wünschen, dass der ÖGD wieder mehr die Bevölkerung in den Blick nimmt, seine Aufgabe im Bevölkerungsschutz, in der Bevölkerungsgesundheitsförderung und dabei eine Haltung entwickelt, auf Augenhöhe.
Mhm.
So habe ich auch immer meine Begehungen gemacht in den Kliniken und so, weil nur dann können sie auch Veränderungen setzen, nicht von oben nach unten, ja. Und vor allen Dingen, dass er die Rechte, die Würde der Menschen und die Grundrechte der Menschen als ein extrem hohes Gut sieht. Und das ist, glaube ich, auch in der Pandemie ziemlich missachtet worden, nicht nur vom ÖGD, sondern aber auch vom ÖGD. Und da will ich vielleicht auch gerade nochmal auf diese Medaille kommen. Vor ein paar Jahren hat der ÖGD einem Gesundheitsamtsleiter auch diese Medaille gegeben und er hat die Rolle des ÖGD im Dritten Reich aufgearbeitet und sein Fazit, seine Überschrift bei seiner Dankesrede war keine Einschränkung der individuellen Freiheitsrechte. Und ich glaube, das haben wir so ein bisschen verloren und den Menschen als eine individuelle Entität mit Grundrechten und mit seiner Würde, der soll wieder mehr in den Mittelpunkt kommen. Ja.
Hm. Dem Wunsch würde ich mich anschließen und bedanke mich dafür, dass Sie gekommen sind und diesen Einblick gewährt haben.
Ich danke Ihnen, dass Sie mir zugehört haben. Danke. Mhm.